Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein großes Projekt ist in dieser Woche auf die Zielgerade eingebogen, die Weltsynode der römisch-katholischen Kirche. Vor 3 Jahren hat Papst Franziskus diesen Prozess gestartet. Jetzt hat die finale Phase in Rom begonnen. Bis Ende Oktober beraten Kirchenmitglieder aus der ganzen Welt, auch Laien. Und worüber? Über eine römisch-katholische Kirche für das 21. Jahrhundert. Eine Kirche, die synodaler sein soll. Und was heißt das? Eine Kirche, die weniger hierarchisch ist. Ob das Ziel erreicht werden kann, da werden jetzt schon Zweifel dran formuliert, nicht zuletzt aus einem bestimmten Grund. Denn was am Ende da rauskommt, das wird ja nicht automatisch umgesetzt, sondern erstmal nur der höchsten hierarchischen Instanz vorgelegt, sprich dem Papst. Ist so eine synodale Kirche möglich? Wir schauen jetzt dorthin, wo der Weg von Synodalität seit jeher gegangen wird, nämlich in den Osten. Besser gesagt, wir schauen auf die Ostkirchen, vor allem die Orthodoxie, und fragen, was kann der Westen vom Osten lernen in Sachen gemeinschaftliche Kirche? Bernd Mussinghoff ist Generalsekretär der Stiftung Pro Oriente, katholischer Theologe, und er beschäftigt sich seit längerem mit genau dieser Frage. Und vor der Sendung habe ich ihn sprechen können. Herr Mussinghoff, fangen wir mal damit an. Welches Verständnis von Synodalität gibt es tatsächlich in den sogenannten Ostkirchen, vor allem den Kirchen der sogenannten byzantinischen Orthodoxie?
Man kann da vor allen Dingen erstmal auf den Teilaspekt der Communio, der Gemeinschaft, bezogen auf die Bischöfe untereinander verweisen, im Verhältnis zu dem Kirchenoberhaupt, zu dem jeweiligen Patriarchen oder Erzbischof. Da ist sehr auffällig, dass durchgängig durch alle orthodoxen Kirchen hindurch die Vollmacht des Kirchenoberhaupts weitaus geringer ausgeprägt ist als bei uns die des Papstes. In allen wichtigen Fragen muss der Patriarch oder Erzbischof den Heiligen Synod oder eine ständige Synode, da gibt es auch unterschiedliche Gremien, konsultieren, wo dann auch die Entscheidungen wirklich getroffen werden, mehrheitlich. Und darüber kann er sich dann nicht hinwegsetzen. Und das Interessante ist vielleicht, dass es einige Gremien gibt, die rein bischöflich zusammengesetzt sind. Aber es gibt dann auch andere synodale Gremien, das ist von Kirche zu Kirche etwas unterschiedlich gestaltet, in denen auch und dann wieder auch in unterschiedlichem Ausmaß Nicht-Kleriker, also Laien und Laien, beteiligt sind.
Wenn es so etwas gibt wie einen sogenannten Heiligen Synod oder eben andere Gremien, also Gremien, die Entscheidungen treffen, über die sich das Oberhaupt der Kirche, zum Beispiel jetzt in der Orthodoxie der Patriarch oder der Metropolit, nicht hinwegsetzen kann, das erweckt so fast den Eindruck einer Art demokratischer Kultur. Aber das Auftreten zum Beispiel jetzt des Moskauer Patriarchen Kirill zeigt ja auch, das Bild ist ja natürlich etwas differenzierter. Deswegen die Frage, kann dieser Begriff synodal tatsächlich eine Art demokratisches Verständnis von Mitbestimmung in Kirche transportieren, oder überlade ich den Begriff da schon?
Also wenn man diesen Begriff in das Gespräch einbringt, gerade auch im Dialog mit orthodoxen Kirchenvertretern, je nachdem aus welchem kulturellen Kontext auch, ist die Reaktion unter Umständen etwas verhalten, um es vorsichtig zu sagen, weil man da großen Wert darauf legt, dass der Heilige Synod oder dass Kirche insgesamt nicht verglichen werden sollte mit einem Parlament als einem politischen Instrument der Willensbildung und dann letztlich auch der Ausübung von politischer Macht, weil man eben sehr stark, also wirklich daran glaubt und ich glaube, das auch so versteht, dass alle Beratungen immer auch in einen Gebetskontext eingebettet sind, dass man versucht, auch gemeinsam zu hören auf die Zeichen der Zeit, aber auch auf das, was der Heilige Geist vielleicht sagt, sei es im Gebet, sei es durch die Haltung, mit der man auch einander zuhört. All diese Aspekte sind ja auch bei dem synodalen Prozess, der jetzt in Rom läuft, durch die Art und Weise, wie die Gespräche ablaufen, diese Methode des Gesprächs im Heiligen Geist, wo es erstmal ganz stark um das Zuhören geht, nicht direkt zu reagieren und zu antworten, sondern dann auch eine Phase der Ruhe, der Pause, des Nachklingenlassens, des Nachdenkens einzubauen. Also diese Aspekte sind sehr wichtig und das unterscheidet man sozusagen von demokratischen Willensbildungsprozessen. Aber natürlich ist gemeinsam den beiden, dass einfach eine höhere Zahl von Personen eingebunden ist in die Entscheidungsfindungsprozesse, die auf irgendeine Weise auch das Volk Gottes in ihrer jeweiligen Diözese im Falle eines Bischofs repräsentieren. Die Frage, wie sie an die Stelle kommen und wie Abgeordnete ihr Mandat bekommen, da gibt es natürlich Unterschiede, denn in keiner Kirche wird der Bischof einfach nur von dem Volk Gottes in dieser Diözese gewählt, sondern da spielen dann andere Mechanismen überall auch mit rein. Insofern
würde ich sagen, ja, es gibt strukturelle Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Ja, und die eben ganz stark, der Punkt ist vielleicht auch noch wichtig, von der jeweiligen Kultur geprägt sind. Und ich sage es jetzt mal etwas salopp, so schön vielleicht manche Strukturen und so demokratisch manche Strukturen in den Ostkirchen erscheinen, wenn die Kultur das nicht auch widerspiegelt, wenn das im Volk Gottes dort bei den Menschen nicht verankert ist, dann ist sozusagen der Aspekt der Teilhabe aller an der Entscheidungsfindung auch nur gering ausgeprägt. Zum Beispiel die rumänisch-orthodoxe Kirche hat ein Statut, das regelt, dass also auf den höheren Ebenen fast überall eine Zweidrittelmehrheit von Laien im Vergleich zu den Bischöfen und Priestern, den Klerikern in den Gremien ist, in einigen anderen 50-50, pari-pari. Die Struktur erlaubt den Laien sehr weitreichende Mitbestimmungsmöglichkeiten. Dann gibt es aber für die Ausführung der Beschlüsse in den Zeiten zwischen den Daten, an denen die Gremien tagen, so ständige Ausschüsse, die dann rein bischöflich zusammengesetzt sind. Dort spielt die Musik faktisch. Das heißt, wenn eine entsprechende Kultur da wäre und die Laien und Laien stärker darauf bestehen würden, dass ihre Mitsprachemöglichkeiten, die strukturell da sind, auch stärker respektiert werden, dann wäre sozusagen eine viel stärkere Teilhabe im Sinne auch dessen, was Demokratie will, möglich. Aber die kulturelle Prägung ist nicht da. Und deswegen geschieht es und wird es auch geschehen gelassen, dass diese Gremien, die in der Zwischenzeit rein bischöflich dann für die Umsetzung sorgen, die eigentliche Deutungshoheit haben.
Die unterschiedliche kulturelle Prägung, das ist ja ein interessanter Aspekt. Es ist ja so, viele Fragen, die jetzt in der römisch-katholischen Kirche hier in Deutschland als sehr drängend empfunden werden, zum Beispiel die Frauenweihe oder die Segnung homosexueller Paare, das sind ja Fragen, zu denen es in anderen Teilen der römisch-katholischen Welt, gelinde gesagt, sehr andere Haltungen gibt. Ist das möglicherweise ein Weg, diese beiden Haltungen sozusagen miteinander zu vereinen, indem man in die Tradition der Ostkirchen schaut und den Kirchen vor Ort regionale Eigenständigkeit zubilligt und eben nicht nur auf den Hierarchen an der Spitze in Rom schaut?
Ja, also das ist natürlich bei den orthodoxen Kirchen stärker gegeben, weil es ja diese einzelnen autokephalen Kirchen, meistens bezogen auf einen sprachlichen oder auch nationalen Kontext, gibt, die ja auch unterschiedliche Dinge dann entscheiden können. Die rumänisch-orthodoxe Kirche unterscheidet sich von der russisch-orthodoxen in vielen Dingen beispielsweise und so weiter. Wir sind ja froh, dass wir eine weltweite einheitliche Struktur der katholischen Kirche haben. Ich denke, das ist auch eine Stärke im Vergleich zu der Struktur der Orthodoxie, wo es natürlich auch Spannungen zwischen diesen einzelnen Kirchen gibt. Gerade auch, wie man jetzt im Fall des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sehr deutlich sieht. Dennoch glaube ich schon, und das ist ja auch von Papst Franziskus schon mehrfach angedeutet worden, dass man von der sehr starken Zentralisierung auf Rom, die die katholische Kirche in den letzten Jahrhunderten gekennzeichnet hat, ein Stück weit weggehen kann und Kompetenzen auch auf kontinentale, regionale oder nationale Ebenen, beispielsweise den Bischofskonferenzen, übertragen kann. Und dass dadurch die kulturellen Unterschiede, die es eben zwischen den verschiedenen Ländern, Regionen, Kontinenten gibt, stärker berücksichtigt werden können bei der Ausgestaltung des kirchlichen Lebens dort. Insofern, ja, ich glaube schon, dass man da auch sozusagen von der Orthodoxie etwas Positives mitnehmen kann, aber nicht jeden, so hat es ein orthodoxer Theologe mal gesagt, nicht jeden Fehler wiederholen muss, den wir gemacht haben, so sagte er.
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass eine vergleichsweise konkrete Ausformung von Synodalität, die gibt es ja bereits in Deutschland seit 2019 in Form des Synodalen Wegs, also des innerdeutschen Reformdialogs, aber da hat Rom ja schon klar gemacht, mehrfach, dass das, was daraus folgen soll, nämlich der Synodale Rat, also Laien und Geistliche beraten und beschließen gemeinsam, das will man ja nicht. Ist es dem Papst dann wirklich ernst mit Synodalität?
Mir scheint, dass es da lange Zeit Missverständnisse gegeben hat, dass in Rom nicht die Anliegen, die das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Bischofskonferenz ja auch gemeinsam verfolgen mit dieser Einrichtung, in Rom nicht so verstanden worden sind, wie sie gemeint waren. Ich war selbst dabei im April dieses Jahres, als eine Delegation des ZTK in Wien war, um sich mit der österreichischen Schwesterorganisation, dem katholischen Laienrat, auszutauschen. Da wurde das auch nochmal berichtet. Und inzwischen scheinen aber gute Gespräche sowohl zwischen den deutschen Bischöfen und den beteiligten römischen Dikasterien als auch von den Vertretern des ZDK und den römischen Dikasterien stattgefunden zu haben, in denen diese Missverständnisse, so ist mein Eindruck, doch ganz gut ausgeräumt werden konnten. Ob man dieses Gremium, das da jetzt geschaffen werden soll, Synodalen Rat nennt oder vielleicht einen anderen Namen findet, ist eine Frage, über die man ja noch nachdenken kann. Und das sozusagen von der Autorität der Bischöfe nichts weggenommen werden soll, wie sie das globale Kirchenrecht vorgibt, ist, glaube ich, etwas, das Rom insbesondere wichtig war, was aber weder die deutschen Bischöfe noch das ZDK intendiert haben. Also mir scheint, dass da einfach mehr direkte Gespräche nötig waren, die inzwischen aber stattgefunden haben. Und so ist meine Erwartung, dass was immer da jetzt genau dann beschlossen werden wird, noch am Ende dann, also es ist ja auch klar, dass die Teile, die sozusagen auf der weltkirchlichen Ebene Relevanz haben, auch dann Rom vorgelegt werden und nur dann implementiert werden, wenn es auch eine Zustimmung gibt. Und das, glaube ich, geht also nach meiner Ansicht doch ganz gut jetzt zusammen.
Mit dem katholischen Theologen Bernd Mussinghoff von der Stiftung Pro Oriente habe ich gesprochen über die finale Phase der Weltsynode, die noch bis Ende Oktober andauert.